willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist heute der Stefan. Stefan, ich grüße dich. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan und ich bin heute wieder mal zu Gast bei der Nostromo-Verschwörung. Ich freue mich und bin gespannt, was wir heute hier so für ein Fazit ziehen können. Möchtest du mal sagen, worüber wir sprechen?
Ja, wir haben uns heute wir haben uns heute mal einen anderen Film ausgesucht, als wir sonst hier im Podcast besprechen. Wir sprechen heute über Nicholas Winding Refns The Neon Demon aus dem Jahr 2016 und wollen mal schauen, wie weit wir in den Film vordringen können, ob wir rausfinden, was der Film uns generell sagen möchte und ob wir rausfinden, wie er das gemacht hat und ob uns das überhaupt gefallen hat, was wir da gesehen haben.
Ja, das ist korrekt. Ein sehr artifizielles, sehr, sehr, sehr fotografisches Werk. Es geht sehr viel um Kunst, es geht sehr viel um Schönheit, Oberflächlichkeit und ja.
Das Auge ist ja mit. Genau. Nicholas Winding Refn ist ja den meisten ja auch von unseren Zuhörern ja auch ein Begriff. Nicht zuletzt durch Drive, Valhalla Rising, Only God Forgives. Und für mich war es vor allen Dingen ganz wichtig und entscheidend, gerade seine Anfänge, die Pusher-Trilogie und auch Bronson. Und dieser Film stellt was ganz Besonderes im Schaffen von Winding Refn dar und dem möchte ich heute gerne auf den Grund gehen. Bevor wir jetzt richtig einsteigen in den Film und uns anschauen, wie er aufgebaut ist, wie er strukturiert ist, wollen wir doch erstmal ganz kurz zusammenfassen. Stefan, um was geht es denn eigentlich in The Neon Demon?
Ja, ich bringe mal kurz die Synopsis. Als das junge und aufstrebende Model Jessie aus der Provinz nach Los Angeles kommt, scheinen ihre Träume sofort Realität zu werden. Unter Vertrag bei einer großen Agentur auf der Überholspur und eine neue Muse des obsessiven Starfotografen Jack. Noch kann sie nicht ahnen, dass ihre Jugend schon bald den giftigen Neid einer Gruppe auf sich ziehen wird, die vor keinem noch so drastischen Mittel zurückschreckt.
Genau, super. Das ist gut zusammengefasst. Wir hatten lange überlegt, wir haben jetzt tatsächlich den Text der aktuell uns vorliegenden Blu-ray genommen, denn der trifft es hier eigentlich sehr gut auf den Punkt. Wir haben den Film geschaut, jetzt erst ein paar Tage her, und haben uns jetzt auch ein paar Gedanken gemacht dazu. Das Schöne bei dem Film ist, dass Refn uns das relativ einfach macht, da ein bisschen dahinter zu steigen. Denn Refn ist tatsächlich einer von den Autoren, die ihr Schaffen selber halt auch erklären bzw. auch Leseanleitungen mitgeben. Jetzt noch ein paar allgemeine Sachen, bevor wir in den Film einsteigen. Der Film ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2016, hat 117 Minuten. Das ist eine französisch-dänische, US-amerikanische Gemeinschaftsproduktion. Und der Film ist anamorphisch gedreht und zwar auf Arri Alexa Kameras mit Coke Primes, Panavision Lenses und ist im Seitenverhältnis von 2,35:1. Genau, auf die Linsen werden wir nachher auf jeden Fall nochmal eingehen, deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir das hier schon am Anfang mit erwähnen. Stefan, wann hast denn du diesen Film das erste Mal gesehen und wie war so deine Erfahrung damit? Was war so dein erster Eindruck, als du den Film gesehen hast? Mit was für einem Gefühl bist du aus dieser Sichtung rausgegangen?
Man muss sagen, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe vor ungefähr 3 Jahren und ich da auch auf das Thema Dramaturgie noch einen anderen Blick hatte. Ich auch tatsächlich auch sehr, sehr, meine Priorität lag auch stark auf der Kamera. Und damals habe ich mir den Film gekauft, habe ihn angeschaut und mein erster Eindruck war, dass es ein Kunstfilm ist. Der Film ist extrem hochpoliert. Er hat einen ganz eigenen Look und er wirkte auf mich wirklich auch heute noch wie ein Fotografenfilm. Ja, also wenn man ein Händchen für eine Kamera hat, wenn man ein Händchen für Bildausschnitte hat, wenn man für Objektivität ein Gefühl hat, dann ist dieser Film eigentlich wie eine zweistündige Paradiesfahrt. Ja, das kann man einfach nur so sagen. Das ist so die eine Seite. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Andererseits war ich sehr, sehr verstört. Habe mehrmals gesagt und dachte mir einfach nur so, oh mein Gott, ist das ekelhaft. Und dann habe ich dieses Ende gesehen und wusste damals, fast dreieinhalb Jahren, wusste ich nicht so wirklich, was ich davon halten sollte, weil es hat mich einfach nur aha-mäßig zurückgelassen und ich dachte mir einfach nur so, okay, das ist ganz schön weird, ganz schön verrückt. Ja. Heute habe ich da nochmal einen anderen Blick drauf, aber dazu kommen wir ja gleich.
Ja, dieser Film hat auch stellt ein kleines Kuriosum bei uns her. Wir beide haben ja ein gemeinsames Büro und ich kann mich in den Sinn, dass du mir diesen Film vor 2 Jahren einmal ausgeliehen hast und seitdem liegt der ungesehen rum und jeder Versuch auch von mir, diesen Film irgendwie anzuschauen, wurde auch irgendwie vereitelt. Also es war immer irgendwas. Die meisten wissen ja auch, ich bin ja auch Vater und unser Sohn ist jetzt mittlerweile 2 Jahre alt. Also so lange, wie ich den Film halt habe, so lange bin ich eben halt nie dazu gekommen. Und das liegt ja definitiv eben halt auch an dem Kleinen. Und das ist schon verrückt. Jetzt haben wir dann, also ich habe jetzt den Film das erste Mal vor einer Woche ungefähr gesehen und der Film hat mich dann doch sehr lange beschäftigt und in seinen Bann gezogen und der Film ist was Besonderes. Das kann ich auf jeden Fall schon mal vorweggeben und bestätigt mich in dem, was wir ja eigentlich auch tun. Wir haben uns ja bewusst eben mal für das Medium Film irgendwann entschieden und arbeiten da halt auch dran. Aber das ist so, das ist ein Inbegriff von, warum man einen Film machen möchte. Denn der Film selber referenziert das ja halt auch selber. Also er referenziert sich selber. Er thematisiert das, nicht direkt das Medium Film, aber das, was er erzählt, die Geschichte, referenziert er selber. Und ich finde, das ist was, was typisch ist, was einen Film auch, einen guten Film auch ausmacht, wenn er sich auch selber in seiner Geschichte referenzieren kann. Jetzt sind wir schon mal bei Geschichte. Wir hatten jetzt im Vorgespräch viele Punkte schon angesprochen, unter anderem eben halt auch die Story. Wo man ja wirklich sagen kann, die Story ist ja relativ einfach gezeichnet von dem, ich sage jetzt vorsichtig, ein märchenhafter Storyaufbau. Das junge Mädchen will sozusagen in die große, weite Welt ziehen, will eben halt ein großer Star werden und muss dann eben halt tief fallen. Und stellt sich natürlich mir die Frage, fällt sie denn tatsächlich wirklich tief? Und geht es dem Film überhaupt um irgendeinen Fall? Denn ich hatte nicht den Eindruck, dass uns Reffen das vermitteln will. Vielmehr versucht er, den Mythos Schönheit auf seine Art und Weise ein bisschen zu dekonstruieren. Denn das ist ja ein wichtiges Kernelement. Es geht ja um Schönheit. Und wir werden nochmal drauf kommen. Der Film haftet ja auch eine schwere, krasse Symbolik ja halt auch an. Der ist ja sehr aufgeladen. Und da würden mich deine Gedanken mal dazu interessieren, wie du das einschätzt.
Ja, der Film ist in der Hinsicht etwas ganz Besonderes, da er funktioniert nicht nach klassischen Plotstrukturen. Ja, also wir müssen uns vor Augen halten, dass wir sind ja gewohnt, dass wir eine Figur haben und die Figur wird mit einem gewissen Plotpoint konfrontiert. Und dieser Plotpoint führt sie zu Punkt B, dann zu Punkt C, zu Punkt D und so weiter und so fort. Das macht der Film einfach nicht. Beziehungsweise er macht es schon, allerdings auf eine sehr, sehr subtile Art und Weise und verlangt auch von dir, dass du jetzt hier einfach mitdenkst und dass du dir, ja natürlich, okay, die Figur muss ja dort gewesen sein, weil es ist ja hier ein Casting gewesen. Also manche Sachen kommentiert der Film auch einfach nicht Und mir ist einfach auch bewusst geworden, dass die Story eher wie eine Art Outline ist. Man hat einen Anfang und man hat ein Ende. Und die Hauptfigur bewegt sich von, ja, vom Anfang bis zum Ende hin. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, dass hier noch eine andere wichtige Figur eine Rolle spielt. Und die Figur ist eigentlich auch die Stadt, in der sich diese Figur befindet. Denn diese Stadt ist oberflächlich gesehen wunderschön. Hier geht es um viel Reichtum, Glamour, Famous. Aber im Kern ist es eigentlich die absolute Hölle. Und das referenziert der Film mit sehr starken Mitteln. Das macht halt die Figur auch fast schon überflüssig, will ich nicht sagen. Aber dadurch entwickelt sich die Figur auch nicht so besonders, weil es einfach nicht wichtig ist. Ja, die Figur ist dafür da, um dir diese Welt klarzumachen, in der sie sich befindet. Und das finde ich sehr, sehr kreativ.
Da hast du was Gutes gesagt. Und zwar, du sagtest ja, die Stadt spielt da ja eben halt auch eine wichtige Rolle. Und das Spannende ist, Reffen hat sich hier ganz bewusst Spots ausgesucht, die bekannt sind, die bestimmten Look haben. Das heißt also, von einem oberflächlichen Standpunkt heraus betrachtet, bestätigt es das ja auch wieder. Also es sind so eine typischen Hotspots, so eine Evergreens, wo du immer hinschaust. Also gerade das Anwesen da in Malibu zum Beispiel, was wir da sehen. Oder halt einfach nur der Blick eben halt von den Hollywood Hills runter, wo du dann halt Los Angeles dann im Hintergrund siehst. Und das sind alles das sind alles Dinge, die haben wir schon tausendfach gesehen. Die kann man, die sind aber trotzdem, die verlieren ja nichts an ihrer Kraft, an ihrer Ästhetik. Aber es ist oberflächlich. Da ist sozusagen, das ist, wir haben das schon tot gesehen eigentlich. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass er das sozusagen auch in solche Sachen mit reindringt. Wo man es auch ganz gut sehen kann, ist natürlich auch das Set. Da kommen wir dann aber nachher noch mit darauf dazu, weil wir jetzt gesagt haben, ein wichtiger Star in diesem Film ist ja die Stadt. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz noch über die Besetzung sprechen, wer eigentlich hier mitspielt. Ich selber war total überrascht, weil ich kannte sie tatsächlich nur aus Kinderfilmen. Elle Fanning spielt hier mit. Dann haben wir Jenna Malone, Bella Heathcote, spricht man das richtig aus? Heathcote. Genau, Christina Hendricks und Keanu Reeves in einer, wen haben wir?
Abby Lee Kershaw, die Sarah spielt.
Ah, genau, Abby Lee Kershaw. Die kannte ich tatsächlich vorher noch gar nicht, genau. Die hat in Mad Max mitgespielt.
Abby Lee Kershaw sollte man vielleicht kennen, die war eine der drei Mädels, die geflüchtet sind bei Mad Max. Und arbeitet als Model und Schauspielerin schon seit einigen Jahren. Hat jetzt nicht so viele bekannte Sachen gemacht, aber ist auf jeden Fall in diesem Business drinnen. Wir haben den Keanu Reeves, der den Hank spielt. Und man merkt auf jeden Fall, dass er hat dieses Drehbuch gelesen und er hatte einfach Bock auf diese Rolle. Das ist schon alleine halt das Ende, wird er gelesen haben und sich gesagt haben, ja, das ist so anders. Hier bin ich auf jeden Fall mit bei. Und er spielt auf jeden Fall ein unglaubliches Arschloch. Ja, das kann man nicht anders in Worte fassen.
Genau. Wir waren jetzt gerade noch bei der Story stehen geblieben. Und ich möchte dem Ganzen noch was ergänzen, zumindest was mir aufgefallen ist. Der Film vermittelt nicht nur durch seine Fish-Out-of-Water-Character-Struktur uns, was es eigentlich geht, sondern er vermittelt uns auch viel über Form statt dem gesprochenen Inhalt. Das heißt also, der Film ist ja, wie du es zu Anfang gesagt hast, sehr artifiziell, sehr künstlich an vielen Stellen, künstlich überhöht. Gerade diese Farbkontraste, Flickereffekte, das Editing, da wirst du dann noch ein paar Worte ja noch dazu sagen wollen. Auch diese krasse Slow Motion, der Film ist zu einem Großteil in 60 Frames gedreht worden. Das sind alles Sachen, um bestimmte Sachen zu ästhetisieren. Und genau über diese Form, diese Art der Bildsprache, vermittelt er uns eine ganze Menge. Der Hauptteil in diesem ganzen Film, also eine Verwandlung ja zum Beispiel, komplett in Slow Motion gedreht, das sagt auch ganz viel über den Film aus. Und ich finde, weil du sagst, und wir beide sind ja auch recht große Fans von Drehbuchschreiber-Legende Robert McKee, in Film, also in unserer Welt sollte ein Film oder kann eine bestimmte Struktur haben, einen bestimmten Aufbau haben, bestimmte Mittel verwenden. Und Reffen selber sagt über sie, er ist kein guter Drehbuchschreiber, aber er kann halt Geschichten erzählen, weil er selber einen Weg gefunden hat, wie er sie erzählen kann. Und ganz besonders über den audiovisuellen Weg. Das heißt, also es geht nicht nur um das Vermitteln von Inhalt über Charaktere, sondern über das, was wir sehen. Oder wie Dr. Markus Stiegelegger sagen würde, das performative Kino. Das heißt also, performatives Kino ist das lebt sozusagen von Inszenierung, von Bewegung, von Dynamiken, von Musik, von Farben, die in uns wiederum was auslösen, in Rhythmus, genau. Und genau das nehme ich hier auch so wahr. Also ich nehme vieles genau über diese optischen Reize, die er mir anbietet. Und das ist wiederum das Faszinierende eben halt. Das, was er mir anbietet, ist auch genau das, um was es in dem Film ja auch eigentlich geht.
Und da kommen wir zu dem Punkt, dass der Film, wie ich schon meinte, ne, der Plot ist eher wie eine Art Outline, wo man so den Anfang und das Ende bestimmt hat und was innen drin, in der Mitte passiert, gewisse Punkte, gewisse Stationen, die Figuren ablaufen, sind einfach sehr, sehr stark aufgeladen mit diversen Formen, Vierecke, Dreiecke, kreisrund, Farben und vor allen Dingen nicht zu vergessen mit der Musik von Cliff Martinez.
Genau, der Martinez, ja, Cliff Martinez, der hat ja auch schon für Soderbergh hat er schon ganz viel Musik gemacht und der hat so eine ganz eigene Handschrift. Und bei ihm sind es auch immer vor allem viele elektronische Momente. Er hat hier einen sehr minimalistischen Score geschaffen, sehr einprägsam. Und der Film, die Filmmusik, die hat was, dadurch, dass es elektronische Musik ist, verleiht die wieder was Künstliches. Und wenn wir in dem Film über Schönheit reden, dann müssen wir nicht nur über Schönheit als solches reden, sondern die Schönheit definieren. In einmal, wie es im Film auch selber ja gesagt wird, über die natürliche Schönheit und die künstliche Schönheit. Das heißt also, wir haben hier sozusagen wieder eine Ebene, die künstliche Musik. Im Film selber, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob es kam, glaube ich, irgendwann noch ein klassisches Stück, kam noch mit drin vor. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwann hört man irgendwas. Nee, das stimmt gar nicht. Es ist gar keine klassische Musik. Nein, Gitarrenmusik. Das heißt also, jetzt spielt er sozusagen mit akustischen Instrumenten. Das heißt also, wir haben hier sozusagen, genau, also wir haben hier sozusagen wieder eine Gegenüberstellung. Das Natürliche und das Künstliche, Schöne, haben wir hier auch in der Musik mit drin wieder gespiegelt. Und das Spannende für mich bei diesem Film ist, dass er dieses Thema Schönheit, also Winding Refn hat in dem Interview selber gesagt, er ist auf die Idee gekommen, als er eines Morgens aufgewacht ist und festgestellt hat, dass er eigentlich hässlich auch zur Welt gekommen ist, aber neben einer bildschönen Frau eben halt liegt, da muss ich einen Horrorfilm halt draus machen. Das war sozusagen grob runtergebrochen genau das, was er auch in dem Interview gesagt hat. Und hat halt versucht, halt einfach ein Setting zu finden. Und wir hatten es im Vorgespräch, der hätte sich jetzt überlegen können, Mensch, lass uns das im Mittelalter, das Thema verhandeln oder lass es uns in der Zukunft verhandeln. Aber nein, er hat sich eben halt für diese Modelwelt entschieden, wo sowieso ein oberflächlicher Blick automatisch sowohl von außen auf diese Modelwelt, also auch innen selber, ja, auch komplett auch ausgehöhlt. Das ist, besteht alles nur aus Oberflächlichkeiten. Da gibt es auch ganz viele Dramen, die sich dort abgespielt haben. Wir kennen sie alle seit 30, 40 Jahren, die Thematik Magermodels, und daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Und ich glaube, da hatte Reffen einfach ein leichtes Spiel zu sagen, okay, ich suche mir lieber das aus, weil da gibt es auch viel zu holen an Thematiken. Und da habe ich jetzt eine Frage, lange ausgeholt. Findest du das Setting passend für dieses Thema, was es sich ausgesucht hat? Und hat er dann das Maximale da rausgeholt? Oder hätte es auch in einem anderen Setting stattfinden können?
Das kann ich ganz klar beantworten. Das Setting ist meines Erachtens perfekt, weil das Setting das Ganze so greifbar macht. Weil es etwas ist, was uns ständig umgibt. So. Wir sind alle in der Lage, in die Stadt zu gehen und einkaufen zu gehen. Und dann sehen wir diese riesengroßen Plakate, die uns einfach eine Welt vorgaukelt, die einfach nicht die Realität ist. Und das ist etwas, wenn wir diesen Film dann zum Ende gesehen haben, mit, wie gesagt, einem gewissen Ekelfaktor, das nimmt ihn schon mit, auf jeden Fall. Und deswegen, wenn es zum Beispiel in so einem Setting wie zum Beispiel das Parfüm, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht, wann das war, aber damit man das ungefähr so leicht greifen kann, wäre für mich, glaube ich, ein bisschen schwieriger gewesen. So. Mhm. Weil er sich ja ganz klar diversen Mitteln aus der heutigen Zeit halt bedient hat. Und deswegen würde ich sagen, ja, es war perfekt.
Ich hatte jetzt gerade noch einen spannenden Gedanken noch mit dazu, eben halt wegen auch diesem Setting. Und zwar, der Film hat auch viele harte Momente ja auch mit drinne. Ja, also wir werden Nekrophilie werden wir erleben, wir werden Kannibalismus erleben und vor allen Dingen auch ganz viel sexuelle Gewalt ist ja auch da drin in dem Film mit. Und wenn der Film uns dieses Konzept der Schönheit vermitteln will, das unterteilt in diese natürliche Schönheit, in diese künstliche Schönheit und in die Schönheit, die man nicht erreichen kann. Also wir haben sozusagen so eine Art Dreieck, in dem wir uns da halt bewegen. Dann beantwortet der auf seine Art und Weise uns auch viele Fragen und vor allen Dingen kehrt es halt um. Also unser gesellschaftlicher Blick überhaupt selber, gerade in der westlich zivilisierten Welt, sehe ich da halt auch wieder. Und er verkehrt, er pervertiert das. Das ist ganz verrückt. Gerade die angesprochene Nekrophilie-Szene. Wir sehen irgendwann die scheinbare Freundin Ruby, ist Kosmetikerin und arbeitet eben halt wahrscheinlich auch stundenweise bei einem Bestatter und muss da eben halt die Leichen wieder herrichten nach Fotos. Und wir sehen dann halt eine Szene, wie sie dann eine Leiche besteigt und dort offensichtlich dann eben halt masturbiert auf dieser Leiche. Und das finde ich eine sehr wichtige und markante Szene für diesen Film. Denn das, was lebendig ist, ist eigentlich tot. Da ist kein Leben mehr da drinne. Charakterlos. Die sind alle, es geht nur um Oberflächlichkeit. Aber der Tod, der ist wahrhaftig, der ist echt. Und das reicht aus, um sozusagen zum sexuellen Höhepunkt zu kommen. Und er verkehrt sozusagen dieses Bild. Und das fand ich so beeindruckend. Also in dem Moment, wo ich diese Szene gesehen habe, wusste ich auch, was er damit ausdrücken will. Und das auch so widerlich, wir hatten das ja zusammen gesehen, so widerlich du die Szene ja fandest, also vorher schon Bauchkrummen bekommen hattest, bevor die Szene halt auch kam, fand ich die nicht so krass wie dann vielleicht gerade die Schlussszene, die war dann doch ein bisschen härter. Aber zurück zu dem Thema mit dem Umkehren, siehst du das auch so oder wie wirkt diese Szene auf dich?
Das ist ein sehr krasser Gedanke gerade gewesen mit dem Tod. So weit bin ich ehrlich gesagt gar nicht gegangen. Für mich hat diese Szene eher suggeriert, ja, das war ja per Crosscut montiert mit Bildern von Jesse, die ja assoziiert, es geht hier um sexuelle Avancen, die sie ja auch nicht bekommen kann. Also für Ruby ist das Ganze nicht erreichbar, genauso wenig erreichbar wie diese Schönheit, ja, die Jesse ausstrahlt. Genauso wenig wie die Power, die sie ausstrahlt, was jetzt zum Beispiel das Geschäftliche angeht. Weil sie kommt ja da rein und krempelt eigentlich den gesamten Laden um. Und da finde ich, wir müssten auch mal, glaube ich, mit der Story mal anfangen. Wir haben nämlich jetzt schon sehr, sehr viel über die ganzen künstlichen Sachen gesprochen, aber da merkt man schon, wie heftig der Film halt aufgeladen ist, ne? Und dass er halt auch eigentlich diesen Plot nur bedingt braucht. Ja? Hm. Lass uns mal mit dem Anfang beginnen.
Genau. Wir beginnen den Film mit sehr geschmackvoll gestalteten Credits und wir werden sehr häufig das Counterfei und Logo, die Abkürzung von Nicolas Winding Refn sehen. In NWR wird eingeblendet. Wir sehen die Credits, wir hören die Musik von Cliff Martinez und sehen halt die Farben. Und dann kommt dann auch irgendwann das Logo von Neon Demon. Währenddessen schauen wir langsam, wie ein Model oder eine Frau oder wie auch immer tot liegt, da liegt, Blut überströmt. Die Kamera fährt langsam zurück und wir merken, okay, das scheint hier eine Fotobühne zu sein. Es wird geblitzt. Dann bekommen wir ein paar Einstellungen auf den Fotografen. Die ganze Szene ist in Slow Motion gefilmt. Es wabert alles und diese Eröffnungsszene nimmt uns eigentlich das Ende vorweg. Das heißt also, wir sehen hier den Tod von der Hauptdarstellerin, gespielt von Elle Fanning. Wie heißt sie? Jessie. Genau, von Jessie. Und dann geht der Film eigentlich tatsächlich erst richtig los, aber dieser starke Anfang und der ist sehr aufgeladen und das ist wirklich sehr künstlich, führt uns wunderbar eigentlich schon in diese Welt ein.
Korrekt und vor allen Dingen, die Kamera fährt ja nach hinten und je mehr sie nach hinten fährt, sieht man natürlich, dass das eine Kulisse ist und im Hintergrund sieht man die neue Stadt, in die sie gezogen ist, denn sie will ja auf jeden Fall ihre Karriere machen, denn sie ist in L.A. gelandet. Und wir kriegen ein kleines bisschen introduced, bekommen wir ihren Freund, ihren scheinbar einzigen Freund, muss ich nochmal ganz kurz schauen, das ist der Fotograf. Jack, oder? War das Jack? Ich glaube, ja. Der wird eingeführt und dann geht es auch schon direkt in die nächste Szene und die nächste Szene ist ein Gespräch mit einer Agentin, einer Modelagentur und die offeriert ihr, pass auf, dass du eigentlich erst 16 bist, das weiß ab heute niemand. Du wirst ab heute 19 sein und niemand anderen eine Antwort geben. So. Und dann geht das Ganze eigentlich schon los.
Spannend finde ich tatsächlich noch die Szene, die tatsächlich noch voran ist, also die zwei Szenen davor. Direkt nach dem Anfang gibt es ja noch dieses Gespräch zwischen Ruby und Jesse. Mhm. Sozusagen nach diesem Fotoshooting, wo wir sozusagen erstmal was über sie rausfinden. Und
ach stimmt, genau. Da kommt ja auch dieser geile Kit, Stimmt. Das Shooting ist zu Ende. Wir bekommen auf jeden Fall den Fotografen und diesen einzigen Freund auf jeden Fall introduced. Und sie putzt sich ab, sie macht sich sauber, sie sitzt vor dem Spiegel. Und wir bekommen auf jeden Fall Ruby vorgestellt, die sich als ein, ja, nettes, zartes Mädchen inszeniert und die beiden gehen auf jeden Fall auf eine Party und diese Party ist auf jeden Fall sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr farblich kreativ kreiert, sehr, sehr neonfarbenlastig und mit elektronischer Musik untermalt und stroboskopartigen Effekten. Und dann sind sie wieder in einer, ich glaube, im Bad, ne? Badraum. Und dann kommen die anderen beiden hinzu.
Genau. Hier werden uns dann die zwei anderen vorgestellt, die im Film noch eine wichtige Rolle haben werden. Das ist dann einmal die Sarah und die Gigi, werden uns hier vorgestellt. Und hier war so ein Moment erreicht. Ich glaube, da hatte der Film jetzt eine Lauflänge von ungefähr 15 Minuten gehabt, so ungefähr 15, 20 Minuten. Irgendwas in der Dreh. Ich sage jetzt einfach mal ungefähr 15 Minuten. Und da habe ich mich so unwohl gefühlt. Also der Film war absolut, ich war angespannt, dieses Gespräch. Man hat richtig so gemerkt, hier ist sozusagen so eine ganz zarte, zierliche, die in einer sehr harten Realität gerade angekommen ist, in einer sehr harten, rauen Welt angekommen ist. Und diese zwei Mädels, die da jetzt mit auftauchen, die haben sozusagen schon die Zähne gefletscht, die haben schon die Krallen ausgefahren und die sticheln halt. Und die machen das halt ein bisschen subtil, die machen das nicht direkt, aber das ist, ist sehr verletzlich, wenn man dann daneben halt Jessie sieht, die so natürlich rüberkommt, so unbedarft, die mit Zynismus und Sarkasmus noch nicht viel anfangen kann, der sozusagen noch so an Lebenserfahrung halt noch mangelt, sind die der natürlich überlegen halt, offenbaren aber natürlich trotzdem einen sehr schlechten Charakter. Es kommt mir halt so, also so wird es mir transportiert. Die Szenen sind wirklich wunderbar ausgeleuchtet. Dieses Neon-Pink, Neon-Blau als Farbkontrast. Es ist natürlich, also gerade für die New Wave und New Retro Wave Hörer, ist es ja gerade sozusagen gang und gäbe, ja, in diesen Neonfarben, diesen Neon-Farbkontrast irgendwas zu gestalten. Da spinnen sich ganze Welten hinter diesen Farben ab. Interessant trotzdem nochmal, Winding Refn ist farbenblind. Ich finde das immer wieder bemerkenswert. Er kann ja wahrscheinlich nur mit diesen harten Farben halt arbeiten.
Kontrastschwäche. Er hat eine Kontrastschwäche und deswegen sind, also er ist nicht direkt farbenblind, sondern er hat eine sogenannte Kontrastschwäche und das sorgt dafür, dass er halt immer mit so harten Kontrasten arbeitet, sodass er halt die Figuren auch teilweise komplett in Rot taucht.
Und das finde ich sehr spannend. Gerade diese Tanzszene, nachdem die aus dem Klo wieder rausgehen, ist eine Tanzszene, die ist eben halt genauso schön in Rot getaucht. Man sieht die Silhouetten im schönen Gegenlicht, also das ist wunderbar fotografiert. Und da habe ich schon, als wir den Film gesehen haben, zu dir auch danach gesagt, hier hat jemand ganz, ganz offensichtlich bei Argento mal hingeguckt und hier ganz klar Suspiria. Als ich jetzt nachgelesen habe, auf IMDb wird es tatsächlich sogar mit aufgeführt, als Referenz wird mit aufgeführt, ist es offensichtlich und es ist schön gemacht. Also das frühe Schaffen von Argento war spannend und ich glaube irgendwie, wir alle, die Argento mögen und dann auch sein Spätwerk eben halt nun leider auch kennen und wissen, was daraus geworden ist, hätten sich gewünscht, dass es genau in diese Richtung geht, die Refn hier einschlägt, dass dieses artifizielle und was auch schon erwähnte performative Kino so hätte ein Climax hätte finden können. Und Refn hat es hier wunderbar zitiert, wunderbar mit eingebaut, macht das mit zu seinem eigenen und das hat mich total in den Bann gezogen. Das sind tolle, also wirklich toll inszeniert, toll gemacht und an der Stelle möchte ich ganz gerne auch mal die Kamerafrau, die Natasha Breyer, ganz gerne mal noch hervorheben. Die gute Frau hat eigentlich Großteil für Werbung und Musikvideos gedreht. Diesen Look sieht man ihr, wie ich finde, eigentlich auch an. Auch gerade dieses in hohen Framerates drehen halt, um eben halt diese Slow-Mo-Effekte eben halt auch hinzubekommen. Das sieht man eben halt auch an. Und ich finde, so modern der ganze Film ja auch wirkt, die Mittel, mit denen sie gedreht haben, jetzt mit Ausnahme der Kamera, die haben ganz alte Linsen genommen, unter anderem von Panavision, die C-Linse. Dann war noch eine dabei, ich hatte es mir vorhin mit aufgeschrieben, auch ein paar Kook waren noch mit dabei. Die hatten aber diese anamorphischen Linsen rausgesucht, die so einen leichten, blumigen Effekt machen halt. So ein bisschen wie, als würdest du so einen Promist-Filter drauf machen. Wie eine Art Beauty-Filter, kann man auch sagen. Es hat immer so einen ganz, ganz zarten, leichten Glow. Die Entscheidung, das zu tun, war natürlich, man wollte in der Postproduktion sparen, um eben halt da alles auszumaskieren. Aber der Kameralook, also wie die Kamera gearbeitet hat, finde ich eigentlich sehr traditionell. Wir haben hier keine verrückten Parallaxfahrten, wir haben keine verrückten Tracking-Shots, sondern wir haben ganz viel Stativarbeit, ganz viele Schwenks und vor allen Dingen ruhige Kameraeinstellungen. Und du auch als Kameramann, wie hast du das wahrgenommen? Wie nimmst du die Arbeit hier von Natasha Breguet war und vor allem, mich würde auch mal interessieren, hattest du vorher schon mal von ihr was gesehen und von ihr gehört?
Tatsächlich hatte ich von ihr noch nichts gesehen und auch noch nichts gehört. Aber ja, auch vor einigen Jahren war ich da mal schon hin und weg und ich habe die Kameraarbeit als sehr objektiv wahrgenommen. Die Kamera macht eigentlich... Es gibt auf jeden Fall eine kleine Mechanik, die ich drin erkannt habe. So, wenn es zu einer Kamerafahrt kommt, dann wird die nur genutzt, um die Figur in eine Objektivität zu stellen. Das ist zum Beispiel dann, wo wir jetzt auch schon zum nächsten Plotpoint kommen. Es dauert dann nicht lange, sie sitzt ohne Umschweife bei der Agentin, die ihr klar macht, okay Mädchen, du willst diesen Vertrag haben, du willst das Ganze durchziehen, dann bist du ab heute nicht mehr 16, du bist 19, egal wer dich fragt. Du bist 19 Jahre alt und das war's. Sie wird dann noch von ihrem Freund abgeholt, was sehr, sehr nach Drive aussieht. Mhm. Die Kameraeinstellung, das Licht und so weiter sieht extrem nach Drive aus. Und wie du schon angedeutet hast, wirkt das alles noch eher wie eine Traumebene, weil sie macht ja auch ihren Traum gerade wahr. Und dann geht es zu dem Fotoshooting mit einem sehr, sehr kühl wirkenden Fotografen. Und da kommen wir zu dem Punkt, wie die Kamera arbeitet. Wenn sie eine Kamerabewegung macht, dann nur, um die Figur in direkte Objektivität zu stellen. Da gibt es so eine Stelle, sie betritt den Raum. Der Raum ist voller Kosmetik und einkleidenden Personen und so weiter. Und dann haben wir einen Schwenk, wo sie steht in einem Weiß drin, vor dem weißen Hintergrund, und die Kamera macht einen Schwenk zu ihr und es ist so komponiert, dass auf einmal sie in dem gesamten Weiß verloren ist. Sie steht wie freigestellt, wie Photoshop steht die nur noch im Weiß, sozusagen wie im tiefen Fall eigentlich, ne? Und ist in dem Moment komplett allein. Und das ist etwas, was sehr, sehr auffällt, dass die Kamera immer nur mit solchen Sachen arbeitet. Also wenn sich die Kamera bewegt, dann nur, um am Ende in so einer klassischen Objektivität zu landen und die Figur auch so ein bisschen ja, im Weiten stehen zu lassen.
Genau. Also dieses... Also es ist schon beeindruckend, wenn man es sieht. Ich hatte das so in dieser Form nur bei Lukas THX gesehen, einer seiner ersten Filme, die er mitgemacht hat, wo auch in so einer typischen Fotografen-Hohlkehle eigentlich ganz viel gedreht hat und da Settings halt auch angelegt hat. Und hier haben wir diesen schönen Kontrast, dieses Alleinsein, dieses Isoliertsein. Und jetzt ist sie hier auch noch Objekt sozusagen der Begierde von diesem Fotografen und wir wissen gar nicht erst, was seine Motivation ist. Er zwingt sie ja dazu, sich dann auch komplett auszuziehen. Sehr unangenehm. Dann fängt er an, sie anzumalen und dann passiert was ganz Interessantes. auch ein Trick aus der Fotografie, einen Hintergrund sozusagen schwarz machen, indem wir sozusagen das Objekt so weit belichten und ausleuchten und korrekt beleuchten, dass der Hintergrund automatisch dunkel wird halt. Das heißt, wir haben jetzt so ein Vorher, Nachher, alles war vorher weiß, jetzt ist es dunkel. Der Spot ist komplett auf sie gerichtet, sie ist umhüllt von Dunkelheit und ist allein noch mehr isoliert, also nicht mehr diesen großen, weiten Raum, sondern jetzt ist der Fokus komplett auf sie und wir sehen, wie der Fotograf sie dann anmalt mit goldener Farbe. Und das ist hier natürlich auch sehr aufgeladen halt. Ja, das kleine Goldkind, das jetzt hier in den Mittelpunkt gerückt wird. Und wie sich dann rausstellt, soll das so eine gute Erfahrung für sie sein. Ist sehr angetan von ihr. Sie bringt ihn sozusagen dazu, das Maximale halt da rauszuholen. Und genau. Ja, Film geht weiter. Es kommt dann irgendwann zu einem Casting und zwar für irgendeine Model-Revue, muss es sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das ist klassisch Laufsteg.
Für eine neue
Kollektion. Und da gibt es so eine Art Casting. Und da ist dann auch die, wie hieß sie hier?
Sarah.
Da ist auch Sarah noch mit da. Und hier sehen wir sozusagen diesen klassischen Konkurrenzkampf unter diesen Models. Den sehen wir hier da auch und vor allem dieses um Beachtung ringen, um Aufmerksamkeit ringen. Das wird hier in dieser Szene oder doch in dieser Szene wird es sehr, 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 sehr stark erzählt. Denn Sarah muss laufen und der Designer, der Modedesigner, der ist gelangweilt, guckt gar nicht hin und feilt sich da irgendwie den Nägel oder irgend sowas oder putzt sich die Brille, genau. Und nimmt sie gar nicht wahr. Und wir sehen wirklich an ihrem ganz nuancierten Spiel im Gesicht halt, also in ihrer Mimik, sehen wir ganz viel an Enttäuschung, aber nur in ganz kleinen Momenten halt. Und danach kommt Jesse. Und so wie Jesse kommt, legt er alles beiseite und es ist wie, als würde er die ganze Zeit nur auf sie gewartet haben. Und er hat sie vorher schon gesehen und er hat eigentlich wahrscheinlich nur auf sie gewartet und jetzt ist da und alle anderen sehen dagegen sozusagen blass aus gegen sie und sie kriegt natürlich dann sofort dann die Maße abgenommen, was so viel heißt wie, Mädel, du hast den Job, du bist unser Star. Und dem schließt sich dann eine sehr, sehr düstere Szene an, die auch noch im gleichen Gebäude noch stattfindet, denn die Sarah war es, ne? Genau. Die Sarah zerstört jetzt in einem Bad einen Spiegel. Der Film arbeitet sehr viel mit Spiegeln. Das heißt also, die Bedeutung von Spiegeln im Film, vielleicht sollten wir die Bedeutung von Spiegeln im Film vielleicht mal ganz kurz mit erklären. Spiegel bedeutet ja immer, dass ein Charakter noch eine andere Seite hat, eine dunkle Seite zum Beispiel hat oder in Serienkiller sieht man immer ganz viel im Spiegel. Uns wird über den Spiegel ganz viel erklärt und wir haben das auch in der Anfangssequenz, nachdem die Kamera zurückfährt von Jesse, gibt es doch diese Unterhaltung in der Kleiderkabine und die findet nur über Spiegel eigentlich zum Großteil halt statt und alle beide haben sozusagen immer so ein Spiegelbild. Und auch hier haben wir jetzt auch wieder diesen Spiegel und sie zerstört aber den Spiegel. Sie möchte sozusagen eigentlich irgendwie ausbrechen und verletzt sich allerdings dabei, beziehungsweise verletzt sie Jessie dabei. Und dann kommt was und das finde ich ein sehr schönes Foreshadowing.
Ja, die beiden treffen sich eigentlich nur in einem Bad, nachdem sie diesen Aschenbecher oder diesen Müllkorb da in den Spiel reinwirft. Und dann kommt Jessie hinzu, weil sie das gehört hat. Sie lief ja eigentlich nur durch den Gang, wollte eigentlich, glaube ich, gehen. Dann kam sie hinzu und offeriert ihr eigentlich, also sie sieht ja auch, dass Sarah am Boden zerstört ist. Und sie offeriert ja auch eigentlich, was ist denn eigentlich dein Problem? Du warst eigentlich großartig, du hast deinen Job super gemacht und wie man ja normalerweise eigentlich mit einer kleinen Niederlage eigentlich umgehen sollte, ne? Einfach sich sagen, okay, ich habe meinen Job gut gemacht, was soll's, ist halt nicht geworden. Dann wird ja eine Frage gestellt, ist dir eigentlich bewusst, was du hier gerade tust, ist dir überhaupt bewusst, was für eine Wirkung du hast? dass du in einen Raum reinkommst und alle dich sehen. Bedeutet dir das überhaupt etwas? Und sie sagt, ja, das bedeutet mir alles. Und in dem Moment rutscht sie nach hinten oder kippt um und landet mit ihren Händen nämlich in den Scherben, die Sarah verursacht hat. Und das ist schon so dann die erste abstruse Szene, in der ihr eigentlich Sarah nicht hilft. Also, normalerweise würde man ja erwarten, dass man vielleicht ein Stück Stoff seiner selbst nimmt und sagt, okay, komm, ich helfe dir und ich binde deine Wunde ab. Das tut sie aber nicht, sondern sie fängt an, fast die Hand aufzufressen, weil sie will das Blut aussaugen. Ja? Und da merkt man schon, wie besessen diese Damen von dem Thema Schönheit und ja, der Power der Schönheit sind.
Und das, was wir schon eingangs sehr, sehr, sehr viel besprochen haben, diese oberflächliche Welt, wie berüchtigt die eigentlich ist, wie viel Frustration, wie viel sprichwörtliche Leichen da im Keller sind, wie viel man aufgegeben hat, der ganze Verlust, der ganze Ärger, das wird in so einer Szene natürlich sehr deutlich. Also hier kann man sagen, es ist wie ein Knick in der Karriere, das ist ein schnelles Erlebnis, wenn man alles nur auf eine Karte gesetzt hat und sich über Schönheit definiert, über Schönheit den beruflichen Erfolg, der auch gleichzeitig auch alles für diese Mädels da ist, definiert, dann fällt man da hier in ein wirklich sehr, sehr, sehr tiefes Loch. Und da gibt uns der Film wirklich ein sehr gutes Foreshadowing für das, was da noch kommt.
Vor allen Dingen muss man noch sagen, wir haben vergessen zu erwähnen, dass an der Stelle, an der Sarah keineswegs beachtet wird und allerdings aber Jesse die ganze Beachtung auf sich zieht, gibt es noch eine kleine Szene. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass Sarah eine kleine Träne über die Wange läuft und auch da ist sie noch in diesem typischen Modus, die Maske muss auf jeden Fall sitzen. So, man könnte hier auch eigentlich gerade komplett auf Knien zusammenbrechen und weinen und allen seine Traurigkeit zeigen, aber nein, das tut sie nicht, weil sie ist einfach in dieser Welt gefangen und sie ist es gewohnt, nicht sein wahres Ich zu zeigen. Ja, und das bricht auch dann natürlich erst raus, nachdem sie ein paar Sekunden in den Spiegel schaut und dann schmeißt sie diesen Becher da rein. Das ist halt auch sehr aufgeladen und sagt sehr viel über die Oberflächlichkeit dieser Gesellschaft aus.
Wir haben hier noch sehr viele interessante Szenen, die sich hier anschließen, allen voran auch gerade mit Hank. Hank ist der Vermieter von Jesse und also Keanu Reeves, wie wir schon gesagt haben, spielt hier wahrscheinlich den widerlichsten Charakter seiner Laufbahn, zumindest das, was ich mitbekommen habe und gesehen habe, und er macht das wirklich sehr gut und mit Bravour. Es stellt sich halt raus, dass er sehr wahrscheinlich, man würde halt sagen, ein Perverser halt ist, ne, der auch ganz gerne jungen Mädchen da sozusagen halt gerne da ein Obdach dann halt auch gibt. Allerdings sehr wahrscheinlich auch sich auch an dem vergeht, mutmaßlich. Wir wissen es nicht, das sagt uns der Film nicht. Wir haben bloß eine Traumszene, die es aber wiederum auch sehr in sich hat, wo Sarah in ihrem Traum Hank sieht, wie er in ihr Zimmer einbricht und sie zwingt, ein Messer in den Mund zu nehmen halt und auch tief in den Mund zu nehmen, also sozusagen oral penetriert mit einem Messer. Unblutig, aber es reicht trotzdem aus, was uns da geboten wird. Das Ganze ist nur ein Traum. Trotz alledem ist dieser Traum auch einfach wichtig, denn der Film nimmt dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt nimmt er eine Wendung. Das heißt also, hier ab der Mitte des Films passiert was. Es gibt eine Szene, eine Tanzszene, Tanzchoreografie. Hier kommen wir auch nochmal auf die Dreiecke, die auch auf dem Filmplakat drauf sind und die Ruby auch selber auch als Kette trägt, diese Dreiecke, die auch eine Symbolkraft in diesem gesamten Film haben. In dem Mittelteil, wenn nämlich diese Modenschau ist, soll sie die Modenschau abschließen. Sie ist sozusagen die Letzte, die auf die Bühne kommt und soll das sozusagen krönen, das Ganze. Und diese Szene, die ist so wunderschön gefilmt, ästhetisch wunderbar aufgeladen und spielt auch gleichzeitig ist das ihre Verwandlung. Ihr Charakter hat jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Verwandlung schon durchgemacht. Das kleine Naivchen vom Land ist jetzt nun in dieser oberflächlichen Welt zumindest schon mal angekommen und wird jetzt in dieser Welt versuchen, zu sich zu finden oder einen Teil von sich zu finden. Und diese Verwandlung, die ist so spektakulär, diese Tanzszene. Und ich glaube, du wolltest noch was zum Editing dazu sagen.
Ja, das ist so ein kleiner handwerklicher Griff, der vielleicht den einen oder anderen auch motivieren könnte, den Film sich nochmal extra anzuschauen. Ich habe schon gesagt, dass der Film sehr fotografisch ist, handwerklich einfach top-notch. Und das Ganze wird dann auch noch garniert mit einem unglaublich großartigen Schnitt. Ja, da müssen wir nochmal ganz, wir sind jetzt ein bisschen durcheinander gekommen ab und an, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Müssen wir nochmal kurz zum Anfang kommen, als sie diese drei Mädels kennenlernt in diesem Bad rum, ja, geht es dann, es geht aus dem Gang in einen anderen Gang und der ist von links nach rechts auf komponiert worden. Und man geht sozusagen vom Licht ins Schwarze und aus dem Schwarzen geht es in eine Performance, die stroboskopmäßig fotografiert wurde. Das heißt, wir haben gerade Bewegung von links nach rechts, jetzt sind wir aber auf einmal in einer kompletten Objektivität und man arbeitet hier immer mit Black Frames. Und da merkt man, dass man, also man hat sich auf jeden Fall sehr viel Zeit genommen, um den Film zu schneiden. Das merkt man auf jeden Fall. Jeder, der Bock auf gute Filmkunst, krasses Editing hat, so sollte sich diesen Film schon allein nur aus diesem Grund mal anschauen, weil das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Sowas habe ich in dem Moment noch nie gesehen, wie man mit Black Frames, die ja eigentlich immer störend sind, die ja eigentlich immer so wie so ein Schlag ins Hirn sind, die sind hier ganz klar benutzt worden, um Einstellungen abzutrennen. Ja, und dir immer wieder eine neue Perspektive zu geben, wie diese Figur wirken kann und könnte.
Und weil wir jetzt gerade bei dieser Sequenz auch sind, hier sehen wir eben halt auch dieses Motiv des Dreiecks. Ja, das Dreieck an sich selber ja auch schon von Hause aus ja auch aufgeladen ist. Also es gibt ja einmal die heilige Dreifaltigkeit. Gibt es schon, wir haben das auch in anderen Religionen, ist die Zahl 3 auch ganz entscheidend. Halt. Auch in Naturreligionen überall ist tatsächlich ganz wichtig. Und dieses Dreieck symbolisiert ja auch viel. Diese Performance. Wir sehen dann hier auch immer Spiegelbilder von ihr selber, die im Frame mit sich spiegeln. Das heißt also, wir haben sie im Zentrum und rechts und links sozusagen nochmal ein Spiegelbild von ihr. Das heißt also, das sind wahrscheinlich alles mögliche Facetten von ihr. Und am Ende haben wir ein Frame, wo sie sozusagen nur noch alleine dasteht. Jetzt muss man dazu sagen, das Make-up in diesem gesamten Film für alle Beteiligten. Ich möchte nicht wissen, wie aufwendig das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfacher ist, eine Freddy Krüger-Maske zu machen, als allen sozusagen diesen uniken Look zu geben, den konsequent durchzuziehen und vor allen Dingen charakterliche Veränderungen über das Make-up klarzumachen. Und hier ist es wirklich krass. Sie hat ja vorher keinen Eyeliner gehabt, das ist mir beim Sehen auch sofort aufgefallen. Natürlich hat sie danach dann einen Eyeliner, also richtig schön alles dunkel gemacht. Um jetzt sozusagen dieses natürlich Reine, was sie mal in hatte, jetzt so ganz langsam auszuhebeln. Jetzt ist sie in dieser oberflächlichen Welt angekommen und jetzt wird sie langsam auch zu diesem Abziehbild. Und das Ego wächst natürlich halt auch, weil sie auch so viel Rückenwind natürlich bekommen hat, eben von diesem Modedesigner und von durch den Neid der anderen, dass sich da was in ihrem Charakter tut. Und das muss ihr, das Make-up muss das ja uns ja auch präsentieren. Und das macht sehr gut. Ich wusste sofort, alles klar, hier sind wir jetzt in einem Bruch drin, also der Charakter hat jetzt schon eine Wandlung vollführt und wir sehen das eben halt auch, da gibt es noch so eine Diner-Szene, wo dann der Modedesigner oder sagen wir so, wo Nicholas Winding Refn selber mit den Darstellern spricht, also wo ich es gesehen habe, wo habe ich gesagt, da sitzt der Regisseur. Er sitzt dann mit die brauchen den Namen. Gigi und Sarah sitzt da. Und an einem anderen Tisch sitzt dann Jesse mit Jack da. Und es geht um Schönheit. Und da hören wir das sozusagen aus seinem Mund. Es ist einmal sozusagen die Schönheit als solches gibt, und dann gibt es noch die reine Schönheit. Also er redet sozusagen von reiner Schönheit, definiert das halt auch. Und als der Freund von Jesse sagt, naja, aber es gibt ja auch noch innere Schönheit, wird er ja mehr oder weniger verlacht halt. Also das ist, und ab da verlässt er ja auch den Film. Das war es ja dann mit ihm, mehr oder weniger. Also es gibt nur eine ganz kurze Szene danach mit ihm, aber da wird er sozusagen, das Film ist ja mehr oder weniger verwiesen, dass er sagt eben halt, dass innere Schönheit für ihn ja eben halt auch eine Schönheit ist. Und die hat in dieser Welt aber keinen Platz. Und das fand ich halt eine wichtige Szene in diesem Film, dass der Film auch ganz klar macht, darum geht es uns hier nicht. Und es ist schön, dass wir als Zuschauer das auch schon mal gedacht haben. Und diese Stimme findet auch Gehör, aber wird so automatisch eben halt rausgelöscht. Die gehört halt nicht da rein. Dem Film geht es um was anderes.
Und vor allen Dingen haben wir, das ist wie, als würde der Film nochmal sicherstellen, dass man das jetzt auch hundertprozentig begreift. In dem Moment, in dem die diese ganze Versammlung da in diesem Restaurant sich trifft, gibt es eine Trennlinie. Und die ist ganz klar abgesteckt zwischen ja, denen, die schon in einem Sumpf drin stecken, nämlich dem Designer und den beiden Mädels, Sarah und Gigi, die ja generell schon komplett ihr eigenes Wesen verloren haben. Und dann haben wir die Trennlinie zwischen dem Fotografen, dem Jack, dem Freund und Jesse, die gerade kurz davor ist, also sozusagen vor der Schwelle steht, ihr eigenes Ich zu verlieren. Genau, und das ist das, was wir meinen mit dem sehr stark aufgeladenen Bildern, die dem Plot halt auch noch so diese Farbe geben. Das ist, es geht viel um diese Bilder.
Jetzt vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen, was die Regiearbeit gerade von Reffen hier auch ausmacht und was auch seine Stärken sind. Und das hat mir auch schon gesagt, also es dürfte doch jedem klar sein, also wenn ein Film auch so artifiziell ist, dass er sich um Dinge wie Strukturen, Bildaufteilung, Kaderaufteilung ja auch Gedanken macht. Und das tut er hier auch. Und dem möchte ich vielleicht noch einmal Every Frame is a Painting nochmal empfehlen. Hier gibt es eine sehr schöne Folge über Drive, wie Reffin hier die Personen gegenüberstellt, wie der Bildaufbau ist, wo er sie positioniert. In dem Film, finde ich, treibt das sogar nochmal mehr auf die Spitze. Dieses klassische Einteilen vom Bild, wo sitzen Personen, wo laufen sie hin, das Staging, das Blogging. Und das geht ja auch einher dann mit der Kameraarbeit. Sprich also, die Kameraarbeit muss, wie du es vorhin schon gesagt hast, ist super objektiv. Die ist einfach nur dafür da, dass das, was wir sehen sollen, dass dieses Theaterstück, was wir sehen sollen, aus einem bestimmten Blickwinkel heraus betrachten. Und da muss man wirklich sagen, dieses Feingespür und dann dieses auf dem Takt mit der Musik, dieses abgestimmte Sounddesign, Musik, das passt hier alles wunderbar. Und er nimmt das, also er hat ja auch schon vorher schon klare Vorstellungen, wie die Musik da sein soll. Das heißt also, am Set weiß er ja auch schon ungefähr den Beat, den Puls dieser Szene, weiß er eben halt auch schon. Und das sieht man eben halt auch. Und das ist grandios. Da kann eine Einstellung fast eine Minute gehen, ohne irgendeinen Schnitt, irgendeine Kamerabewegung. Und du bleibst am Bild kleben, weil in dem Bild so viel passiert. Das ist so schön komponiert. Und das ist was, da bleibt das Auge halt auch kleben. Und das, mir gibt das immer was. Ich empfinde das auch, das ist wirklich, hier kann ich Kunst genießen. Ich werde jetzt hier nicht nur dazu gezwungen, sondern der Film gibt mir auch Anreize, da auch genauer hinzuschauen. Also ich kann mich da gar nicht satt sehen. Wiederum kann ich mir andere Leute vorstellen, die sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen, die unterhalten werden wollen. Die müssen sich zwingen, um da hinzuschauen und werden wahrscheinlich, und das ist ja auch die Konsequenz, also das, was wir sehen, die Rezeption des Films, ist ja doch, wurde ja doch recht gemischt aufgenommen. Also sehr kontrovers halt, zwischen gut und schlecht und wenig dazwischen. Und ich finde dieses, gerade dieses Kontraste, dieses Gegenüberstellen, Spiegel, diese klare Symmetrie im Bild, die Kadrierung, das sind einfach Dinge, die wenn ich jetzt einen Film sehen würde und mir würde jemand vorher nicht sagen, von wem der Film ist, möchte ich behaupten, dass ich sehen kann, dass das Reffen gemacht hat. Und da ist meine Frage, siehst du das ähnlich? Geht es dir da genauso? Du framest ja auch selber, du hast ja auch eine Vorstellung. Wie hast du das da wahrgenommen?
Durchgestylt. Absolut durchgestylt, von vorn bis hinten. Ja, das Wort Objektivität, ne, das sagt ja schon sehr viel. Alles sitzt direkt in der Mitte. Es gibt keine Ablenkung, rechts oder links. Wir haben nur den puren Fokus auf die Schönheit, auf die Symmetrien. Symmetrie ist ja auch wieder so ein guter Punkt, ne, das Dreieck. Was mir übrigens gerade noch aufgefallen ist, die Spitze des Eisbergs, ne, der Weg nach oben, suggeriert mir dieses Dreieck auch immer wieder, die ganze Zeit. Und was hier auf jeden Fall das absolute, die Farben. Die Farben sind hier das absolute Pendant. Das Rot zum Beispiel suggeriert ganz oft, es geht in Richtung Blut. Neon ist ja eigentlich, also Neonfarben sind ja oft etwas Surreales, was auch wieder unterstreicht, dass es eine künstliche Welt ist, dass es sich hier nicht um die Realität handelt, wie zum Beispiel Social Media, ist nicht das echte Leben. Und so empfinde ich zum Beispiel auch die Neonfarben ebenfalls. Die Kamerafrau, ich habe leider die Natascha Brier, hat da eine großartige Arbeit abgeliefert. Ich habe in meinem Leben selten so etwas gesehen, muss ich sagen. Und ich glaube auch, deswegen sind diese Initialen von Nicholas Winding Refn auch am Anfang da gezeigt worden. Er etabliert hier auch eine Marke, ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass er, und darauf wolltest du, glaube ich, auch hinaus, deswegen hast du am Anfang auch Pusher angesprochen. Ich habe Pusher nicht gesehen, so. Ich kenne nur Stills davon. Ich kenne ein bisschen den Plot, weil ich es mir durchgelesen habe, so. Und ich habe aber auch gehört, dass der Film sehr shaky cam lastig ist. Und wenn man da überlegt, was er da für eine Entwicklung gemacht hat, ne, ganz offensichtlich von der shaky cam zu so extrem durchgefeilten objektiven Kameraeinstellungen und dann die Initialen von ihnen am Anfang des Films, so, das zeigt schon eine klare kreative Entwicklung in seinem Schaffen, auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch bis zum Rest seines Schaffens bei dieser Kamerafrau bleiben könnte. Könnte ich mir vorstellen zumindest.
Ich hatte im Vorgespräch das schon gesagt. Ich finde, also gerade dieser Film, Only God Forgives habe ich nicht gesehen, aber jetzt im Vergleich zu gerade seinen Erstlingswerken, ist das ja sozusagen wie so ein Wendepunkt. Der junge, aggressive Nicolas, der in der Pusher-Trilogie wirklich noch mit anderen Mitteln gearbeitet hat, sehr rau, sehr ungeschliffen, die von dir gesagte Shaky Cam, viel Rennen, viele Tracking-Shots, wir folgen ständig Leuten auf der Straße, kleben immer an denen dran. Wir haben hier das absolute Gegenteil. Auch diese Gewaltspitzen, die in Reffens Film immer wieder aufblitzen und nicht zuletzt eben halt auch ganz, ganz besonders krass, halt auch bei Pusher-Trilogie, sind hier auf eine ganz andere Art und Weise erwachsener geworden. Er lehnt sich hier ein ganz kleines bisschen mehr zurück, kontrolliert das Ganze ein bisschen mehr, von vorne bis hinten komplett kontrolliert, hat auch noch seine Gewaltspitzen, aber die sind ästhetisiert. Die sind keine eruptiven Dinge mehr, sondern die sind von langer Hand geplant. Er hat noch die gleichen Mittel oder die gleichen Themen, die er verarbeitet, aber er findet jetzt andere Wege, sie zu visualisieren.
Und da möchte ich nochmal zu dem Traum kommen, den du vorhin schon angesprochen hast. Sie legt sich ins Bett und in ihrem Traum wird sie wach, da der Hank, ihr Vermieter, an ihrem Bett steht und ein Messer über ihrem Kopf hält und sagt, halte still. Und er drückt ihr das Messer immer mehr in den Hals rein, also in den Mund, in den offenen Mund.
Und durch diesen Traum
wird sie wach, denn Hank versucht ganz offensichtlich bei ihr zur Tür reinzukommen,
und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass er ganz offensichtlich, also man kann es sich denken, dass er Frauen vergewaltigt und auch deswegen so schwache junge Mädchen dort immer wohnen lässt. Sie verschließt die Tür, sie lässt das nicht zu, dass er reinkommt. Sie hört allerdings in dem Moment auch, dass er in dem Nachbarzimmer ist, und was man da hört, könnte man suggerieren als eine Vergewaltigung. Das wird einfach kein bisschen gezeigt, kein bisschen. Allerdings wird das auch wieder kameratechnisch so erstklassig umgesetzt, denn man sieht sie, wie sie mit ihrem Ohr an der Wand hängt, sich das Ganze anhört, und die Kamera fährt wieder nach hinten und arbeitet von ihr weg und arbeitet gleichzeitig mit einer Vignette, sodass das Ganze sie in der
Schlüssellochperspektive.
In der Schlüssellochperspektive endet und sie extrem verloren wirken lässt, halt so. Wo wir wieder zu dem Punkt kommen, halt, dass diese Stadt ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Figur in dieser Story ist.
Mhm. Weil du die Szene angesprochen hast, das ist gerade mit Messer, das ist eine Referenz an den Russ Meyer-Film. Und zwar im Deutschen Blumen ohne Duft, Beyond the Valley of the Dolls. Das ist auch der Film, den sich Elle Fanning vorher anschauen musste, bevor sie den Film gedreht hat. Und Refn hat hier ziemlich viele Referenzen mit drinne. Wir hatten ja schon Suspiria angesprochen, was nicht zu übersehen ist. Allerdings Blutgericht in Texas, also das Texas Chainsaw Massacre, Shining ist noch mit drin, gerade diese Red Rum Szene da zum Beispiel. Es gibt ganz viel in dem Film, der was mit angesprochen wurde, und vor allen Dingen, er referenziert sich auch selber. Also das macht Refn sowieso gerne. Also referenzieren nicht nur andere, sondern auch sich selber. In dem Film Bronson gibt es ja auch eine Aussage, die im Film auch eins zu eins übernommen wird. Und zwar, wenn es um die Motivation geht, warum man eigentlich Star werden möchte. Es wäre hier die Jessie, die sagt, die Motivation, warum sie Model werden will, ist genau das, was im Film Bronson eben halt auch gesagt wird halt. Bloß von einem anderen Protagonisten. Referenziert sich da eben halt auch selber. Ich nehme das nicht als Gimmick wahr, sondern ich nehme das tatsächlich auch als Stilelement, und vor allen Dingen als Element zum Handwerk gehört das auch mit dazu, weil es eine weitere Ebene ist, wie ich auf das eigene Werk blicke und es trotzdem wieder miteinander verknüpfe, dass das nicht nur lose ist, sondern alles miteinander verbunden ist, denn er hat es ja auch geschrieben und das kann auch alles miteinander verknüpft sein. Ich finde das ist eine interessante Welt, die es für mich aufmacht, weil das ist eine zusätzliche Ebene, die mir der Film eben halt auch gibt. Rein vom Film sind wir jetzt mehr oder weniger am Ende. Wir haben im Laufe des Films bekommen wir auch noch mit, dass die Ruby auf dem Haus aufpasst. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke war, wenn die sich da um die Toten dort kümmert und die dort schminkt, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die schaut, wo gibt es denn irgendwelche Erben oder sonst irgendwas, oder und guckt dann, ist da noch irgendwo ein Haus und kann ich mir da nicht irgendwas unter den Nagel reißen oder so, das kriegt ja eh keiner mit. So irgendwie habe ich das wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie der Film das gemacht hat, aber so unterschwellig kam das bei mir durch. Also gerade, wo ich die alte Frau gesehen habe, die sie da schminken sollte, hatte ich so automatisch das Gefühl, das ist doch bestimmt das Haus von der alten Frau.
Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir anfangs angesprochen haben, so, das erklärt der Film nicht. Der Film erklärt einfach nicht, was Ruby in diesem Haus zu suchen hat. Und eröffnet, da du so viel kranken Scheiß bisher auch gesehen hast, eröffnet dir einfach so viele Gedanken und Fragen, du könntest ins Tausendstel kommen, halt so, ne? Wie diese Frau eigentlich, also was mit dieser Frau eigentlich los ist, wie du schon sagst, Erbenschacherei und so weiter und so fort. Vielleicht sogar noch abstrusere Gedanken. Das finde ich sehr, sehr krass, dass dieser Film nicht nur von dir erwartet, dass du jetzt mitdenkst, sondern dass er dir auch manchmal einfach ein paar Rätsel mitgibt und dir sehr viel, ein sehr tiefes Loch in dem Charakter dieser Figur halt erahnen lässt.
Genau. Die haben das Haus irgendwann kennengelernt. Es gab auch eine Annäherung von Ruby an Jessie, die Jessie abgeschmettert hat und hier auch erklärt, dass sie ja auch noch Jungfrau ist. Und dann folgt daraufhin auch diese bereits schon zitierte nekrophile Szene, wo sozusagen halt die Tiefen von Ruby hier auch kennenlernen. Und um jetzt zum Schluss zu kommen, die durch mutmaßlich Hank ausgelöste Szene veranlasst sie zu flüchten und dann eben halt in die Villa eben halt dort einzukehren. Und sie ist dort und das ist eine sehr bedrückende Szene, denn wir sehen schon diesen leeren Swimmingpool. Es muss Sommer sein, da ist kein Wasser drin, aber dieser Swimmingpool ist leer. Auch das macht ja was mit dir, weil das ist auch diese unterschwellige Botschaft eben halt, Moment mal, wessen Haus ist denn das? Warum ist im Sommer da kein gottverdammtes Wasser da drin? Ja, ist es vielleicht doch die verstorbene Frau? Das sind die Gedanken, die ich da halt auch mit hatte. Und sie tanzt da eben halt dort rum auf diesem Springbrett, tanzt da halt rum in einem Kleid und irgendwann steht auch Ruby dann halt da und fragt, was er dort macht und dann erzählt sie dann halt ihre Geschichte, dass sie eben halt, dass ihre Mutter gesagt hat, dass sie schon ein böses Mädchen war, sagt sie, glaube ich.
Ja, dass sie gefährlich ist.
Sie
wusste schon immer, dass sie gefährlich ist.
Ganz genau. Und das ist so ein Moment sozusagen, früher hätte man gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. In dem Fall trifft es eigentlich sehr gut. Das ist sozusagen der Höhepunkt sozusagen an Narzissmus, an Egoismus, an Egomanie in diesem kurzen Moment, in diesem kurzen Leben sozusagen dieser Höhepunkt, das nach außen zu tragen, was er sozusagen mit sich trägt halt. Und das wird in dem Fall nicht belohnt.
Ja, weil ab dem Moment geht es in die Krise. Ja, die beiden Mädels, Sarah und Gigi, kommen auch noch hinzu. Und das ist schon so ein bisschen wie eine Vampirjäger-Szene, auch leicht, ne? Wirkt so ein bisschen durch diese Riesengänge und also diese Flure mit den seidenen Vorhängen und so weiter und so fort. Und sie wird dann noch durchgejagt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Man stößt sie halt runter in den Pool. Sieht ganz schön widerlich aus, weil sie halt auch mit dem Bein so ganz krude verknickt dort liegt und das Blut nur noch fließt. Und auch dann kommen wir wieder zu dem typischen Reffen-Handwerk, was er dort schon wieder an den Tag legt. Denn das, was jetzt passieren wird, wird nicht gezeigt. Und wird aber dadurch suggeriert, dass am nächsten Morgen Ruby... Genau. Stimmt, Ruby liegt dann komplett blutüberschmiert in der Badewanne. Und die anderen beiden Mädels sind auch blutüberschmiert. Also eigentlich, was heißt verschmiert? Sie sehen aus, als hätten sie in Blut gebadet. Mhm. Leerer Swimmingpool, ne? Mhm. Und die Nacht neigt dem Ende. Der nächste Morgen ist und Ruby geht nach draußen. Und spritzt mit dem Wasser des Schlauches die Rosen ab, dreht sich um und spritzt mit dem Wasser in den Pool rein. Und das ist sozusagen auch die Kameraperspektive, ist wie, als wären wir die Leiche, die dort gerade liegt.
Und als ich den Film gesehen habe, also gerade die vorangegangene Szene, Ruby ist tot und danach wird auf sehr ästhetische und erotische Art und Weise uns aber klar gemacht, dass wir es hier mit Kannibalismus zu tun haben. Wir sehen nichts davon, wie irgendwas gegessen wird oder sonst irgendwas, aber es wird im Blut gebadet, das Blut wird sich abgeduscht, es wechselt sich halt und ich musste unweigerlich an diese Geschichte von Elizabeth Bathory denken, die Fürstin, die damals im Blut der Jungfrauen gebadet haben, hat, um selber jung zu bleiben, um die ewige Jugend eben halt zu bekommen. Diese Mythe, die sich da halt rumrankt, da musste ich sofort daran denken. Das fand ich sehr spannend. Das ist sehr, sehr intensive Szene. Und so abstoßend, wie sie sein müsste, so ästhetisch und erotisch hat er die aufgeladen, dass du da wirklich nicht so drüber nachdenkst. Also es ist wirklich, das ist schon, ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute einfach sagen, das ist mir jetzt echt too much, also das ist schwer zu ertragen halt. Genau. Ja, und danach wird es ein bisschen makaber. Also es ist so morbider Humor. Also gerade eben halt, da wird dann noch das Grab noch ausgeschaufelt und sie liegt dann da drinnen und spielt dann noch so ein bisschen verliebt da drinnen in diesem leer ausgehobenen Grab. Das ist was, und da hatte ich schon gedacht, da hört der Film auf. Das ist sozusagen, jetzt ist Schluss. Aber dann geht's weiter. Denn jetzt gibt es sozusagen diese letzten 10 Minuten, da wo das Internet auch immer gerne voll ist mit, wie ist denn das Ende jetzt zu verstehen. Wir sehen hier ein Shooting, dem wir jetzt beiwohnen werden und lernen da eben halt noch ein Model noch kennen, die uns noch ein bisschen was zur Modelwelt noch mit sagt. Die sehen wir jetzt hier nicht, aber sie sitzt hier und hält sich mit der, die geschminkt wird da. Mhm. Und die sagt doch dann sowas von wegen, hast du auch mal einen Job verloren wegen der Jüngeren. Ja. Genau. Und ist das jetzt Gigi hier oder ist das?
Das ist Sarah.
Genau. Genau. Und bei diesem Shooting hat Sarah Gigi mit begleitet und sitzt da halt einfach nur da und schaut zu, wie noch eine andere. Und in dem Fall wahrscheinlich schon profilierteres Model mit da sitzt, die eben halt die ganze Zeit so ihre Erfahrung zum Besten gibt und irgendwann wird dann eben halt die Sarah auch gefragt, ob sie auch schon mal einen Job verloren hat wegen der Jüngeren und sagt halt auch ja und man merkt, dass es auch da jetzt ein Thema halt ist. Dem ran schließt sich wieder ein Shooting, wobei es dann einen Modelwechsel gibt. Da soll dann die Sarah einspringen für ein Model, die dann nicht mehr kann. Und dann stehen die in der Sonne da und auf einmal geht's dann Gigi schlecht.
Richtig, denn sie stehen wieder vor einem Pool. Und Gigi schaut in das wabernde Wasser und ihr wird einfach bewusst, was sie getan hat. Und ihr wird einfach kurz übel. Ihr wird richtig, richtig schlecht. Verlässt das Shooting, geht in das Penthouse und Sarah begleitet sie, beziehungsweise läuft ihr hinterher und sieht eine total verstörte Gigi, die so wirkt, als hätte sie schlechtes Fleisch gegessen halt, ne? Also sie muss sich die ganze Zeit, ihr ist kurz übel und nimmt eine Schere, sagt: Ich muss sie aus meinem Körper rausbekommen. Ich muss sie loswerden. Man schneidet sich den Bauch auf. Also ersticht sich sozusagen selbst, geht in die Knie und erbricht etwas. Etwas von Jesse. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, weil das extrem aufgeladen ist zu dem gesamten Grundthema. Sie erbricht das Auge von Jesse.
Ja, wir sind hier gerade nebenbei auf Filmgrab. Das heißt, wir können über den Film mehr oder weniger in schönen Stills sehen. Und klickt ja dieses wunderschöne Auge hier einfach nur da. Und dann passiert was, womit ich auch nicht gerechnet habe. Das Auge liegt da. Sarah schaut drauf, nimmt das Auge und isst es in aller Seelenruhe. Schluckt es einfach hinter.
In einer unglaublichen Seelenruhe und
Das war auch wieder so krass halt, ne? Weil die Kamera auch wieder so objektiv arbeitet und richtig lange drauf hält und einfach wie sie da drauf schaut, einfach wie regungslos sie sich den Verfall ihrer Freundin und Konkurrentin halt anschaut, das regt sie überhaupt nicht an, kein bisschen. Und sie isst einfach das Auge, wirklich, aber absolut regungslos, ohne Emotion, keinerlei Emotion und geht einfach. Und das ist für mich so auch die Entwicklung der Figuren. Einerseits gewinnen sie den Platz ihrer Konkurrentin, weil sie werden ihre Konkurrentin los. Andererseits gewinnen sie auch die Erkenntnis, dass sie Monster sind, beziehungsweise Gigi ist diejenige, die erkennt, dass sie ein Monster ist. Und deswegen geht es ihr auch in dem Moment so schlecht, weil sie halt immer wieder damit konfrontiert wird, was zum Geier habe ich hier eigentlich getan? Und Sarah ist ganz offensichtlich auch diejenige, die erkennt, dass sie ein Monster ist, aber sie ist definitiv fein damit.
Diese Szene kann ja vielerlei Hinsicht gedeutet werden, aber wir hatten es ja auch schon am Anfang ja auch, denke ich, auch ganz gut mit zumindest unserer Sicht mit rausgestellt. Dadurch, dass dieses Auge sozusagen wieder vorgekeult wird, also dass dieses Auge wieder ausgespuckt wird, wird uns dieses Thema der Oberflächlichkeit, die Art Betrachtungsweise, wird uns hier sozusagen wieder vor die Füße gelegt.
Das Auge ist sozusagen ein Symbol für die Oberflächlichkeit, nämlich nur den Dingen, die wir sehen können, aber nicht dem, was in uns drin steckt. Denn dafür müssten wir auch ein bisschen mehr anwenden als die Augen. Und das ist ja eben diese oberflächliche Welt dieser anderen Figur, nämlich dieser Stadt. Denn in dieser Stadt geht es nur um Fame, es geht nur um den Weg nach oben, die Spitze nach oben halt, das Dreieck, die Spitze des Eisbergs.
Was an dem Film so spannend ist, weil wir das von uns auch hatten, ich glaube, wir nähern uns jetzt auch langsam Richtung Fazit, ist der Storyaufbau, über den wir schon gesprochen hatten. Ich das halt auch wirklich sehr spannend finde, dass sich Reffen dafür entscheidet, seinen in Anführungszeichen Hauptstar hier vor Ende wirklich schon sterben zu lassen und die Charakterentwicklung, die in dem klassischen Drehbuch ja der Protagonist eigentlich durchlebt, hier dem Antagonisten mehr oder weniger zu Anteil wird. Das heißt also, sowohl Gigi als auch Sarah erleben ja hier eine Charakterentwicklung vom Anfang bis zum Ende. Gigi hat dann halt ihren Weg dann gefunden, ne, den wir gerade schon beschrieben haben. Und Sarah dann halt auch ihren und sie findet sich ja auch mit der Welt ab und sie schließt ja dann auch den Film ab und ich finde das gut, wenn sich ein Film sich nicht sklavisch an diesen klassischen Drehbuch Aufbau fesselt, wie ich jetzt auch am Wochenende gesehen habe, Der Will Be Blood, auch da passiert das halt auch einfach nicht. An ganz andere Erzählstrukturen. Die Filme sind natürlich nicht miteinander vergleichbar, aber ich finde das spannend. Und wenn Hitchcock 1960 Jennifer Lee schon nach 25 Minuten sterben lassen kann, dann kann man das hier im letzten Drittel auch. Nichtsdestotrotz, wir haben lange und viel schon geredet. Ich würde gerne mal gucken, wie sieht's denn aus mit dem Fazit bei dir? Was ist so deine Meinung, was ist so deine Einschätzung zum Film?
Mein Fazit würde ich so beschreiben, dass mir fällt gerade auf, so dass während dieses Gespräches, das wir gerade geführt haben, dass mir der Film einfach immer mehr gefällt. Dass ich mir wohl in der kommenden Zeit wohl doch noch motivierter nochmal anschauen werde, denn tatsächlich in diesem Film einfach, da steckt einfach mehr drin, als man glauben mag. Wie ich schon erwähnt habe, so ich hatte meinen Kritikpunkt an der Hauptfigur. Aber wie du gerade schon angedeutet hast, so da steckt ja auch ein gewisser Wechsel drin und eine gewisse Erkenntnis halt, ne? Und auch so ein Zahnrad, da ist auch so ein Zahnrad am Laufen halt, so, ne? So wird die eine ausgetauscht halt, kommt die nächste und das wird immer so weitergehen und auch Menschen verhalten sich immer wieder genauso gleich wie vor 50 Jahren und so weiter und so fort. Mein Fazit ist einfach, dass dieser Film ein unglaublich großartiges filmisches Handwerk ist. Nochmal, ich muss es einfach betonen, großartige Kameraarbeit, großartiger Schnitt, großartige Maske, ein unglaublich gut durchdachter Cast, muss ich wirklich sagen. Keine Figur war irgendwo an der falschen Stelle, kein Wort war an der falschen Stelle, nicht zu viel, nicht zu wenig gesagt. Einfach top-notch. Und jeder, der mal ein klein wenig gefordert werden möchte und auf gute Bilder steht und auf gutes Handwerk, sollte sich diesen Film auf jeden Fall zu Gemüte führen, weil ich auch der Meinung bin, er ist da ein bisschen untergegangen und hätte meiner Meinung nach, glaube ich, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja, ein Top-Film, ich mag ihn sehr.
Ja, den kann ich mich eigentlich zu großer einfach nur anschließen, würde das eigentlich nur wiederholen. Ich muss auch sagen, dass ich es sehr schade finde. Ich habe auch einige Kritiken gelesen. Da habe ich dann auch teilweise die Leute nicht verstanden, die sich selber Kritiker schimpfen und mit sehr wenig Fachwissen diesen Film geurteilt haben. Denn das Ganze ist in den meisten Fällen sehr, sehr subjektiv durchdrängt gewesen. Kritiken dürfen subjektiv sein, das müssen sie halt auch. Aber wenn ich meinem beschränkten Horizont an Filmbildung, Filmwissen an diesen Film herangehe oder zumindest nicht anderweitig mich mit Kunst auseinandergesetzt habe, ist es doch sehr schwer, diesen Film in irgendeiner Art und Weise kritisch zu begutachten und zu rezipieren. Ich finde die Kontroversen um den Film, die finde ich teilweise übertrieben. Also nehme ich halt auch wahr, weil der Film, der stellt schon ein sich geschlossenes Kunstwerk dar, ja. Er hat auch ein paar Spitzen halt drin, aber die sind nie zum Selbstzweck da, sondern die sind tatsächlich wirklich da, um die Geschichte tatsächlich auch mit voranzutreiben, der Geschichte eben halt auch die Punkte zu geben, den Figuren Tiefe zu geben. Wir haben keinen Selbstzweck. Und wir reden jetzt nicht über den wievielten Aufguss von Texas Chainsaw Massacre oder irgendwas, wo wir eben halt so eine Szene drin haben, sondern das ist in sich stimmig. Ich finde diesen Film sehr inspirierend auf verschiedenen Ebenen. Wie gesagt, wir haben über die Kamera gesprochen, wir haben auch über die Musik gesprochen. Die ist ja auch sehr, sehr hypnotisch. Die zieht einen ja richtig in den Bann und das Editing, das ist on point. Also es ist, das ist alles so, die ganzen kleinen Rädchen im Uhrwerk arbeiten da halt zusammen und das ist ein Genuss, diesen Film halt zu sehen. Das macht halt auch Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass es, wie schon zu Anfang gesagt, Leute gibt, die damit nichts anfangen können, die da nichts dran finden können. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen. Und das war auch nicht das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe und freue mich tatsächlich auf die nächste Sichtung und kann wirklich diesen Film wärmstens ans Herz legen. Ihr habt gehört, um was es geht. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, wisst ihr, was auf euch zukommt. Klare Empfehlung von uns beiden. Und ich denke, wir sind jetzt hier mit gut anderthalb Stunden heute sehr, 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 sehr dick dabei. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen Anreiz geben. Ich bedanke mich bei dir, Stefan.
Ich danke dir auch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde. Bin gespannt, worüber wir sprechen wollen. Und ja, ich würde mir auch mehr Filme wie diese wünschen, tatsächlich. Denn davon gibt es wirklich viel zu wenig.
Genau. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ahoi!